Moment.
Also mit dem fahren Sie herum, oder?
Da ja, haben Sie einen ganzen, eine komplette Werkstätte.
Ja. Da sieht man also Holzbohrer, Silikone, Presse, Klebe, Handkleber, Handbrenner.
Der fliegende Schmiedemeister.
Die ganzen Schrauben, Nieten zum Beispiel, ist wichtig für uns. Wir haben da Messingnieten, Kupfernieten, Eisennieten, Senkkopf- und Halbrundnieten. Wir haben eigentlich alles mit, weil ich mache sehr viele Reparaturen. Heute haben wir zum Beispiel zwei Markisen wieder repariert.
Heute geht man nicht zum Schmied, sondern zum Metallbauer oder Metalltechniker. Porträt eines Handwerkers von Andrea Hauer.
Ist der Herr Steiner drinnen? Hallo, Herr Steiner.
Vom Schmied Siegfried Steiner hörten wir zum ersten Mal in der Kartause Mauerbach, dem Ausbildungszentrum des Bundesdenkmalamtes im Wienerwald. Dort hält er regelmäßig Kurse ab.
Da ist er, der Meister.
Ja, ja. Ist gut.
Wir treffen den Vielbeschäftigten auf seiner derzeit wichtigsten Baustelle in Wien-Hitzing, in der Villa Beer.
Was ist denn da gerade zu machen?
Das ist ein Getriebe und das Getriebe geht mit dem Gestänge rauf und oben gibt es dann so Scheren, die Fenster oben auf und zu machen. Man treibt da unten mit einer Kurbel und oben geht das Fenster dann aus und ein. Und dort haben wir jetzt komplett rekonstruiert.
Der Meister deutet auf eines der großen Fenster. Eine Villa im Bauhaus-Stil. Diese hier gilt als Architekturjuwel der Moderne. Errichtet 1929-30, seit 1987 denkmalgeschützt. Ein solch geometrisches und minimalistisches Gebäude scheint auf den ersten Blick niemanden wie ihn zu brauchen. Einen, der mit Hammer und Amboss Schnörkel schmieden kann, Drachenköpfe oder Rosenranken. Keinen wie ihn? Oh doch, der Kärntner grinst. Neben Glas und Beton wurde, schmucklos und in klaren Linien, viel Metall verwendet. Gitter, Geländer, Türen, Fenster.
Ja, es ist viel. Wir haben da, weiß ich nicht, ich habe es nicht gezählt, aber so circa 270 Fenster oder 260 Fensterflügel hat dieses Haus.
Manche Fenster haben 10 Flügel.
Das sind Oberlichtfenster und das sind alles Metallkastenfenster. Die sind in einer irrsinnigen Präzision gefertigt worden damals. Und die sind dann in einem späteren Umbau einfach weggekommen. Warum, weiß ich nicht. Und jetzt, die Getriebe sind noch an der Wand, sieht man Reststücke. Das Getriebe und den Rest vom Gestänge sieht man noch.
Seine Kerntätigkeit ist es zu schmieden, historische Schmiedeeisenwerke zu reparieren und zu restaurieren und Werkzeuge instand zu setzen, liest man auf Siegfried Steiners Webseite. Die Firma betreibt er mit seinem Sohn. Der tut das von Oberkärnten aus, Stockenbeu, nahe dem Weißen See, und ist der Hufschmied der Familie. Hilft aber, wenn nötig, dem Vater und Kunstschmied, der einmal in der Woche, oft zweimal, hin und her fährt. Wien, Stockenbeu, Wien.
Die Arbeit, was ich mache, mache ich überwiegend an Werken, die Kunstschlosser geschaffen haben, nicht Schmiede. Ja? Alles, was historische Schmiedeessen ist, mit dem beschäftige ich mich.
Also Sie haben den Meister für?
Für Schmiede. Das heißt eigentlich, fachlich heißt es für Schmiede und Fahrzeugbau.
Sein Handwerk veränderte sich im Lauf der Jahrhunderte. Werkzeuge, Waffen, Tore, Schlösser, Laternen, Zunftschilder, Hufeisen. Jedes Dorf hatte seinen Schmied. Die Bauern brauchten ihn, nicht nur um Pferde beschlagen zu lassen. Man brauchte Axt, Heugabel, Pflugschar, alle möglichen Geräte und Ersatzteile. Der Schmied wurde oder war bald auch Landmaschinenmechaniker. Mit der industriellen Revolution übernahmen die großen, nicht mehr per Hand geführten Hämmer die Arbeit. Man hatte jetzt Walzwerke und Gießverfahren. Den Schmieden blieb, abgesehen vom Schauschmieden auf Dorffesten, nur mehr das Hufeschmieden und Schmieden als Kunst oder Kunstreparatur.
Gelernt habe ich eigentlich Landmaschinenmechaniker und Schmied dazu. Das war so ein Doppelberuf damals, weil bei uns immer schon Schmied war. Mein Vater war zum Schluss schon mehr Landmaschinenmechaniker, so wie typisch in dieser Zeit eben war, dass die Schmiede nicht mehr so viel Arbeit hatten und dann auch begonnen haben, Landmaschinen zu reparieren. Aber es ist dann immer spezieller geworden. Die Maschinen sind ja nicht stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Es ist immer kompliziert eigentlich geworden. Ich habe mich entschieden, auf dem Schmiedeweg wieder zu gehen und bin dann eigentlich in die Restaurierung gegangen.
Siegfried Steiner ist 1964 geboren. Auch sein Vater ist Schmied, so wie es dessen Vater war.
Ja, ich komme aus einer Schmiedefamilie. Ich habe das mal erforschen lassen, wie alt sie wirklich ist. Und ich habe das lückenlos bis 1709 herausgefunden. Und es war immer ein Schmied bei uns und es ist immer in der Familie weitergegeben worden. Für mich war eigentlich von klein auf ganz klar, dass ich Schmied wäre. Ich wollte nie einen anderen Beruf erlernen. Ich bin als ganz kleines Kind schon in der Schmiede gewesen. Davor hat noch so ein Schweißgerät gehabt, so ein Hummel hat das geheißen, so ein großes Gerät. Da bin ich immer aufgesessen und habe irgendwie Auto gespült, weil da war ein Radl drauf zum Treiben. Und die Schmiede war mir vertraut, auch der Geruch von den Pferden, beim Pferdebeschlagen, das Schmiedefeuer war mir vertraut von klein auf. Und ich habe mir gar nie was anderes vorstellen können. Also unabhängig davon, ob ich einen Betrieb übernehme oder nicht, wollte ich unbedingt Schmied werden. Das ist jetzt ein Nachbau eines historischen Türstockes und der ist in derselben Technik gemacht als wie die historischen Stöcke. Und wenn man hier auf der Seite schaut, ist das eingerollt, auch hier beidseitig eingerollt und dann erst gekantet. Und das ist etwas, was heute fast niemand mehr machen kann.
Siegfried Steiner fährt mit den Fingern über ein glattes, glänzendes Metallröllchen, das Scharnier- oder Türband, das den metallenen Türrahmen verbindet mit dem Türblatt, das aus Holz besteht und ebenfalls aus Metall.
Diese Bänder haben wir in Handarbeit geschmiedet. Das sind wirklich im Schmiedefeuer geschmiedete Bänder, auch mit dieser Zierkappe. Die ist eingenietet in derselben Technik, wie sie es früher gemacht haben.
Ist das bei Ihnen gemacht worden?
Ja, das haben wir in Stockholm in der Werkstätte geschmiedet, im Hauptbetrieb.
Das, was mit Feuer gebogen werden muss.
Ja, im glühenden Zustand. Ja, da muss man eine eigene Vorrichtung bauen, damit man das überhaupt so rollen kann. Aber es wird dann wirklich so, wie das Original ausgesehen hat. Auf das legen wir sehr großen Wert, dass das wirklich dem entspricht und nicht irgendwie imitiert ist, sondern in derselben Technik gemacht wird.
5:30 am Abend. Die Baustelle hat sich fast geleert. Zwei Tischler packen ihr Werkzeug in die Koffer. Der Schmiedemeister bleibt noch, wird einen Kontrollgang machen.
Man sieht natürlich jetzt immer noch eine große Baustelle, aber die Arbeiten schreiten in allen Gewerken gut voran. Ich bin eigentlich zuständig für das Metall. Alles, was mit Metall zu tun hat, ist unser Bad. Und es ist halt so, dass immer wieder etwas dazukommt. Also zum Beispiel haben wir jetzt letzte Woche die Außentürstöcke, die sind auch aus Metall restauriert. Das war eigentlich nicht zuerst in unserem Auftrag, aber der Auftraggeber ist dann gekommen und hat gesagt, das wäre auch zu richten. Und im Bodenbereich sind sie abgerostet und da haben wir dann alles nachgebaut und rekonstruiert. Und letztlich haben wir auch zwei komplette Türstöcke nachgebaut in Handarbeit.
4 Stockwerke hat die elegante Villa Bär, die Architekten Josef Frank und Oskar Vlach entwarfen, als Wohnhaus für die Gummifabrikantenfamilie Bär, die nur ein Jahr darin verbringen sollte. Man hatte sich finanziell übernommen. Vermietet, versteigert, verkauft, so ging es weiter mit dem Haus. 1945 Quartier des britischen Geheimdienstes. Dann wieder privat genutzt. Zuletzt Leerstand 15 Jahre lang. 2021 erworben, will der jetzige Besitzer es von Grund auf wiederherstellen, originalgetreu und es der Öffentlichkeit zugänglich machen. In circa einem Jahr, so der Plan.
Wie lange sind Sie schon da in der Villa Bär?
Wir arbeiten über einem Jahr.
Seit einem Jahr arbeitet Sigi Steiner auf der Baustelle in Wien-Hietzing. Wenn er nicht nach Kärnten braust, um mit dem Sohn Eisenteile zu schmieden oder sich nicht am zweiten Firmenstandort aufhält in Wien-Neubau, klappert er seine restlichen Baustellen ab. 5 bis 10, meist kleine, alle in Wien. Nur in Wien, sagt der Meister, habe er die Aufträge, an denen ihm liegt. Das Restaurieren von historischem Handwerk. Balkongeländer, Barock oder Art Deco, Jugendstilüberdachungen, Ofentüren, Möbelbeschläge, Metallfenster von Glockenstuben.
Es war auch ein Grund, warum ich nach Wien gekommen bin mit meiner Firma, weil in ganz Wien eigentlich kein Schmied mehr sich so damit befasst hat, im Detail mit Restaurierungen. Es gibt schon noch Schmiedegewerbe, die auch das ausfüllen, aber wenn man die Arbeiten anschaut, was so gemacht wird, da habe ich gewusst, ich habe da eine Nische.
Ja. Er repariert Schlösser, fabriziert Nägel und Nieten wie anno dazumal, rekonstruiert am Narrenturm Türbeschläge aus dem 18. Jahrhundert sowie Markisen in der Wohnung Schütte-Lihotzky oder die Adolf-Loos-Heizkörperverkleidung aus Messing in der Wohnung Löwenbach. Er saniert Gruftgitter im Schottenstift, Kandelaber vor der Hauptfassade der Votivkirche und die schmiedeeiserne Kuppel des Sezessionsgebäudes.
Ja, eines der bekanntesten Gebäude, das war halt medial auch sehr stark, das war die Wiener Sezessionskuppel. Das goldene Krauthappel, wie die Wiener liebevoll sagen, das haben wir generalsaniert. Auch die gesamte Unterkonstruktion haben wir generalsaniert und es ist alles wieder genietet worden, wie es ursprünglich gemacht wurde. Es sind ca. 800 Nieten am Dach oben glühend geschlagen worden wieder.
Mittlerweile hat Siegfried Steiner bis auf den Sohn am Kärntner Standort nur mehr eine einzige Mitarbeiterin, eine Kunsthistorikerin, die unter anderem Dokumentationen schreibt. Sie sei ebenso nötig für seine heiklen Aufträge wie sein Netzwerk aus Handwerkern, Berufskollegen, Freunden, ehemaligen Lehrlingen. Früher hatte er welche. Oft sind sie eine Truppe aus 10 oder 15 Leuten, manchmal aus der Slowakei oder Tschechien. Eine lose Zusammenarbeit mag er lieber, als Chef zu sein, sagt der Schmied. So sei er freigespielt für das Fachliche.
Mit der Lehre schon und wo ich herangereift bin als Jugendlicher, haben mich diese Werke schon fasziniert. Immer wieder habe ich, wenn ich irgendwo ein Gitter gesehen habe, bin ich stehen geblieben, habe das angeschaut und habe mir immer Gedanken gemacht, wie haben sie das gemacht, wie haben sie das gelöst, wie ist das geschmiedet worden. Das hat mich immer fasziniert. Und mit den Kursen in Mauerbach und auch in Venedig habe ich dann das Fachwissen mir aneignen können, das man braucht, um in der Restaurierung zu arbeiten. Ich habe mir auch viele Bücher gekauft, dann habe viel gelesen über diese Stile und dann bin ich eben nach Mauerbach gekommen zum Magister Huber, wo ich dann Gott sei Dank sehr vieles wirklich aus einer guten Hand lernen konnte.
Kurse in der Kartause Mauerbach zu machen, vom Bundesdenkmalamt betrieben, dazu hat ihm ein Freund geraten. Sigi Steiner fuhr postwendend hin, lernte einen Mann kennen, den er Koryphäe nennt, einen Schmied und akademischen Bildhauer. Bei ihm absolvierte er sämtliche Kurse, später assistierte er ihm. Zuletzt sollte er seinem Meister, inzwischen verstorben, nachfolgen. Seit 10 Jahren werkt er mit Esse, Amboss, Zangen, Schleifstein, Hammer und Eisen, zeigt und erklärt rundherum Männer und Frauen, die Schmieden lernen oder zumindest eine Ahnung davon bekommen wollen. Grundtechniken des Schmiedens, Feuerhaltung, Werkzeuge, wie man mit ihnen umgeht. Davon hört man ebenso wie von den Epochen: Gotik, Romanik, Barock, Rokoko, Manierismus, Jugendstil und so weiter.
Ja, ich kann es relativ genau zuordnen, wobei ich sehr vorsichtig bin und eigentlich keine Datierungen mache. Das ist eigentlich Aufgabe von akademischen Restauratoren, die das studiert haben. Aber im Handwerk ist es so, dass man aufgrund der Technik, aufgrund der Formensprache auch sehr genau den Stil erkennt. Und manchmal ist es auch so, ein Restaurator sagt, ja, das ist jetzt Gotik. Und wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, nein, es ist nicht Gotik, weil es ist schon ein Walzeisen und das war in der Gotik nicht. Es hat kein Walzeisen in der Gotik gegeben. Und da sieht man dann, dass es zum Beispiel Neogotik ist. Ein typisches Bauwerk, zum Beispiel die Votivkirche in Wien. Es ist ein gotischer Bau, aber es ist Neogotik, die ist erst gute 100 Jahre jetzt. Und der hat ein anderes Material. Aufgrund des Eisens und aufgrund der Verarbeitung kann man erkennen, aus welcher Zeit das stammt. Und da sind wir oft vom Handwerk dann näher, als wie einer, der das nur vom Stil her datiert.
Sein Lieblingswerk der Schmiedekunst ist schnell erwähnt, das Prinz-Eugen-Tor. Oberes Belvedere, Gartenanlage.
Ja, das Tor ist sehr berühmt eigentlich. Also es ist jetzt nicht handwerklich, gibt es sehr viele solche Tore. Und Barock ist eigentlich, es war halt eine Hochblüte in der Schmiedezeit. Also in der Barockzeit war halt ein Schloss erst dann ein Schloss, wenn der Kunstschlosser seine Arbeit beendet hat. Das waren ja eigentlich Kunstschlosser und nicht Schmiede, die das geschmiedet haben, weil die Schmiede waren ja eigentlich Huf- und Wagenschmiede und Zeugschmiede. Zeugschmiede für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft, Hackenschmiede, Sensenschmiede, typische Beispiele. Aber alle, die am Bau gearbeitet haben, waren Kunstschlosser. Nur die Kunstschlosser hatten damals auch noch eine Warmumformung, also sprich auch eine Schmiede. Die haben wirklich geschmiedet auch. Aber die waren immer mit Architektur verbunden.
Kunstschlosser, Kunstschmiedin. Der Mann oder die Frau mit den eisernen Fäusten. Sie heißen heute Schmiedetechniker, Schmiedetechnikerin. Ihr Fach heißt Metallbau. Wie auch immer, Sigi Steiner wird sich jetzt in sein Gefährt setzen, den Lieferwagen, der vor der Tür steht. Noch eine Vorführung gefällig?
Wir haben eigentlich alles mit, weil ich mache sehr viele Reparaturen. Heute haben wir zum Beispiel zwei Markisen wieder repariert.
Machen Sie das mit einem Rhythmus, damit es leichter geht?
Oder? Ja. Das ist, man setzt nicht einzelne Schläge, das wäre sehr ermüdend, sondern man lässt den Hammer laufen.
Andrea Hauer hat den fliegenden Schmiedemeister Siegfried Steiner porträtiert. Von der Arbeit zum Vergnügen, zumindest sollte Urlaub das sein. Massentourismus allerdings beschert viele Probleme. Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Urlaubsorte wehren sich zunehmend dagegen. Mit Sonntag Mitternacht trat auf Ibiza eine neue Regelung in Kraft. 20.000 Touristenfahrzeuge dürfen pro Tag auf die spanische Insel, mehr nicht. Neben den 16.000 Mietwagen der Insel sind also gerade einmal 4.000 Privatautos von Touristen erlaubt. Von Juni bis September müssen deshalb sämtliche Fahrzeuge, die auf die Insel kommen wollen, im Vorhinein gemeldet werden. Mit Ibiza beginnt sich eines der wichtigsten spanischen Urlaubsziele gegen Overtourism zu wehren, schreibt ORF.at am Sonntag. Overtourism ist unser
Wort der Woche.
Unter Übertourismus versteht man die negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, aber auch gleichzeitig auf die Touristinnen und Touristen durch ein Übermaß an touristischer Aktivität.
Judith Pizzerra, Humangeografin mit Schwerpunkt auf Tourismusforschung an der Universität Graz. Die Prinzipien des Overtourism, auf Deutsch Übertourismus, werden in der Wissenschaft seit den 1970er Jahren beschrieben, so Pizzerra, allerdings unter einem anderen Begriff, Massentourismus. Einer der ersten Forscher auf diesem Gebiet war der Schweizer Ökonom Jost Krippendorf. In seinem Buch »Die Landschaftsfresser« klagt er die ökologischen Folgen des Alpintourismus an.
Jost Krippendorf hat sich daran gestoßen, dass der Tourismus, der ja vor allem auch das Produkt Naturerlebnis verkauft, sich zunehmend seiner Grundlage beraubt.
Das Wort Overtourism als Steigerungsform von Massentourismus ist eine Erfindung der Medien in den 10er Jahren, sagt Judith Pizzerra. An der medialen Darstellung des Phänomens stört die Humangeografin vor allem eines: die fehlende Unterscheidung zwischen Nächtigungsgästen, die in der Regel erwünscht seien, und den Hauptverursachern von Übertourismus. Tagesgästen.
Der Nächtigungsgast bietet der Destination eine wesentlich größere Wertschöpfung. Und der Tagesgast ist meist auch nur wenige Stunden vor Ort und belastet damit die Infrastruktur ungemein. In den meisten Fällen, sei es jetzt das Fallbeispiel Hallstatt, das mit rund 150.000 Nächtigungen nicht wirklich von Overtourism sprechen kann, wäre es in diesem Zusammenhang auf jeden Fall als Overcrowded oder Overvisited Place zu nennen und nicht als Overtourism im eigentlichen Sinn.
Eine der ersten Städte Europas, die sich gegen Übertourismus zur Wehr gesetzt hat, ist Barcelona, so Judith Bizerra. Bereits im Jahr 2017 beschloss die damalige Stadtregierung einen umfassenden Maßnahmenkatalog.
Eines der Hauptprobleme von Barcelona war einerseits aufgrund der Lage des Anlegen der Kreuzfahrtschiffe. Die Kreuzfahrtschiffe legen jetzt an für wenige Stunden. Die Leute besichtigen die wesentlichen Sehenswürdigkeiten, was dann auch wieder zu einer Überlastung der Points of Interest vor Ort führt. Und verbleiben, aber konsumieren relativ wenig vor Ort und konsumieren dann wieder am Schiff und nächtigen am Schiff. Das heißt, die Wertschöpfung vor Ort ist auch wieder sehr gering. Barcelona hat auf der einen Seite eine Einschränkung der Kreuzfahrtschiffe vorgenommen, auf der anderen Seite eine Umverteilung der Touristen oder eine Umleitung, gewisse Halteverbote von Reisebussen vor den großen Sehenswürdigkeiten, Anbieten von Touren außerhalb der großen Touristenattraktionen und vor allem auch eine Einschränkung, was das Airbnb-Phänomen betrifft.
2023, 6 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regelungen, hat sich eine Studentin von Judith Bizerra für ihre Masterarbeit die veränderte Situation in Barcelona angesehen.
Man hat auf jeden Fall eine Entzerrung vor den großen Sehenswürdigkeiten wahrgenommen, auch durch diese Busparkverbote in unmittelbarer Nähe vor den Touristenattraktionen war da einerseits verkehrstechnisch einiges entschärft, sicherheitstechnisch und natürlich auch optisch macht es etwas anderes mit den Besucherinnen und Besuchern, wenn sie da an Bussen vorbeispazieren müssen oder freien Blick auf die Sagrada haben.
Die aktuelle Maßnahme der Inselregierung von Ibiza, den Touristenverkehr auf 20.000 Fahrzeuge pro Tag zu begrenzen, hält Judith Bizerra für eine gute Idee.
Wenn man diesen Kipppunkt überschritten hat, werden sicher nur Verbote oder auch Zugangsbeschränkungen den ganzen Einhalt gebieten können. Diese Zugangsbeschränkungen schaffen auf alle Fälle eine Entlastung der Infrastruktur zu Stoßzeiten und wirken präventiv, weil die Touristinnen und Touristen durch Bekanntgabe dieser Maßnahmen schon eine gewisse Sensibilisierung erfahren. Und ja, auch eine bessere Planbarkeit, vor allem auch für die Tourismusanbieter vor Ort.
Wenn sie selbst mit ihrer Familie auf Urlaub fährt, meidet sie touristische Hotspots so gut wie möglich, sagt Humangeografin Judith Bizerra von der Universität Graz.
Beispielsweise reisen wir jetzt im Sommer nach Island und da war eine Diskussion, ob wir in die Blue Lagoon schauen oder ob wir uns durchaus für ein kleineres Bad irgendwo in der Peripherie oder nicht in der massentouristischen geprägten Umgebung von Reykjavik annehmen.
Außerdem hält sie an einer Regel fest, die sie selbst aufgestellt hat: Niemals Lieblingsplätze auf Social Media teilen.
Man sollte auf jeden Fall sich dessen bewusst sein, dass durch das Veröffentlichen von Foto-Hotspots, Points of Interest über Social Media auch Touristenströme kanalisiert werden. Also ich vergleiche das immer sehr gern mit den geliebten Schwammerlplätzen, die teilt man ja auch nicht mit jedem und stellt das ins Netz, sondern gibt sie nur an die nettesten und engsten Kontakte weiter.
Das war das Wort der Woche von Jonathan Scheucher. Morgen im Moment, wenn Eltern trinken. Aufwachsen mit alkoholkranken Eltern.
Also ich hätte wahrscheinlich gebraucht dieses Bestätigen der Wirklichkeit. Einfach sagen, deine Mama ist alkoholkrank. Du kannst nichts dafür. Du hast das nicht verursacht und du kannst das auch nicht heilen.
So viel habe ich eh noch nicht getrunken oder die ersten Bier sind eh schon wieder verarbeitet. Er hat sich halt dann immer ein bisschen ausgedreht oder ich habe eh nicht das Seidel getrunken, so ungefähr, es war nicht keine halbe. Also alles immer ein bisschen abgedruckt und ich habe halt ständig versucht, darauf aufmerksam zu machen. Und habe dann eben zum Beispiel auch so gehabt, nein, wenn ich mit ihm fahre, wenn ich mit ihm im Auto sitze, trinkt er weniger, so quasi, weil er ja sein Kind mit hat. Ne? Also ich bin oft mit dem Papa mitgefahren und er war stark getrunken.
Das war Moment am Mittwoch. Technik Sabine Heiner, Moderation Johanna Steiner.